Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich lese den Predigttext aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 9. Sie können mitlesen auf unserem Gottesdienstzettel. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn alle erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge, jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse, ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Herr, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, heute geht es um Sport in unserem Predigttext und das passt ja mal wieder. Gestern hat die Bundesliga wieder gespielt, Darmstadt hat wieder mal auswärts gewonnen, drittbeste Auswärtsmannschaft. Ich weiß, manche interessiert Fußball überhaupt nicht und Sport auch nicht so sehr, aber heutzutage kommt man zumindest in Darmstadt nicht dran vorbei. Und auch wenn im Sommer dann die Olympiade in Rio de Janeiro beginnt, da wird man dann von allen Seiten wieder schon früh morgens beim Morgenfernsehen informiert und kriegt Informationen und da kann man gar nicht anders, als das irgendwie mitzuverfolgen. Auch wenn man weiß, dass der Sport heutzutage ein großes Geschäft ist und nur die, die sich's leisten können, auch ganz vorne mitspielen, weil sie eben viel Geld haben und viel Geld umsetzen. Und irgendwie habe ich gehört, dass ein Spieler von Bayern München so viel wert ist wie die gesamte Mannschaft von Darmstadt 98. Das ist schon sonderbar. Nichtsdestotrotz freue ich mich, wenn Darmstadt gewinnt, noch mehr, wenn Frankfurt gewinnt oder wenn Deutschland gewinnt. Wenn ein Deutscher eine Medaille bekommt, da freut man sich. Und ich bin traurig, wenn einer nur Platz 4 bekommt. Und manchmal wundere ich mich auch, wie sehr die Sportler das so leben und angehen. Und es gibt ja auch manche Sportler, die heulen vor Wut, weil es nur Platz 2 geworden ist. Weil es eben nicht Platz 1 ist und nicht die Goldmedaille geworden ist. Warum? Weil sie sehr ehrgeizig sind. Weil sie ihr ganzes junges Leben darauf ausgerichtet haben, endlich einmal oben, ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Weil sie ihr ganzes junges Leben auf eben diesen Wettbewerb, auf eben diesen Wettkampf eingestellt haben. Und das fängt bei den Lebensumständen an, ausreichend Schlaf, nichts mit Ausgehen und Feiern und Party machen, bestimmte Nahrung, keine Genussmittel wie Zigaretten oder Alkohol, Wein oder Bier. Und dann natürlich das Training, das regelmäßige, das tägliche Training. Und das kann schon auch wirklich eine Plage, eine Tortur werden. Und das alles nur für diesen kurzen Moment, für diesen kurzen Triumph. Gut, manche vielleicht auch, weil sie wissen, wie viel Sponsorenverträge dann da hinten dran hängen und einem das große Geld bringen. Aber lassen wir das mit dem Geld mal weg. Es geht um diesen sportlichen Ehrgeiz. Und damit sind wir ganz nahe bei unserem Text bei Paulus, weil er dieses Bild vom Sportwettkampf verwendet. Er schreibt ja an diese Gemeinde in Korinth, diese griechische Gemeinde, nicht weit von dem historischen Olympia entfernt. Und die Menschen dort konnten sicher ganz bestimmt etwas mit diesem Beispiel anfangen. Die wussten genau, worum es bei Sportwettkämpfen und bei Olympischen Spielen geht. Die fanden ja sozusagen nebenan statt. Und es war längst üblich geworden, dass auch die großen Philosophen der Griechen Beispiele aus dem Sport verwandt haben, um ihre Gedanken an Beispielen zu verdeutlichen. Und genauso macht es Paulus auch, also ganz auf der Höhe seiner Zeit, weil er wusste, wie man damals dachte und wie man diskutierte. Und so schrieb er also an die Korinther diesen Brief, weil er wusste, wie die so denken. Und was schreibt er? Er schreibt, die olympischen Kämpfer nehmen die ganze Qual auf sich, weil sie für eine kurze Zeit, nur für eine kurze, vergängliche Zeit Ruhm und Ehre haben wollen. Diesen Lorbeerkranz, da gab es keine Goldmedaillen, sondern der Sieger bekam einen Lorbeerkranz oder einen Olivenzweig, ja, und hatte dann eben großes Ansehen in der direkten Umgebung, zweifellos, für einen kurzen, vergänglichen Moment. Aber Paulus sagt, wir als Christen kämpfen um viel mehr. Wir kämpfen um einen unvergänglichen Siegerkranz, um eine unvergängliche Goldmedaille. Und das ist, dass wir in Christus ein gelingendes Leben führen können. Und weil wir mit Christus ein gelingendes Leben führen sollen, darum lohnt es sich auch, alles dafür einzusetzen und zu geben. Und er sagt, ich laufe nicht wie ins Ungewisse, sondern ich habe ein Ziel, nicht immer nur im Kreis herum und irgendwann sagt mal einer, stopp, 400 Meter sind vorbei. Sondern er läuft mit ganzer Kraft auf ein Ziel hin und er kämpft mit der Faust und schlägt nicht einfach nur so in die Luft gegen einen imaginären, einen unsichtbaren Gegner, sondern er hat einen konkreten Gegner. Und das ist sein eigener Leib, so beschreibt er das. Es gibt eine andere Übersetzung, die macht es deutlich. Da steht, dass er sich selber mit der Faust ins Gesicht schlägt. Also er sich selbst sozusagen peinigt und maßregelt, um seinen Körper in Form zu bringen, um seinen Leib zu bezwingen. Das können wir uns vielleicht jetzt schwer vorstellen, was damit gemeint ist, aber wenn man mal sieht, wie Menschen trainieren, wie Sportler trainieren, da kann man schon erkennen, was damit gemeint ist. Und es gibt in der Geschichte, auch in der christlichen oder in der Religionsgeschichte, viele Beispiele von Menschen, die tatsächlich ihren Körper gepeinigt haben, gegeißelt haben, mit Peitschen geschlagen haben oder mit Dornen, Ringen, sich selbst um den Leib oder um die Beine gelegt, damit sie einen Weg der Reinigung und der Askese oder irgendwie glaubten, so auf die Art und Weise Gott näher zu kommen, wenn man dem Leib Schmerzen zufügt. Das gibt's ja. Und ich will sagen, es gibt schon auch manche Übungen, die sind gar nicht so schlecht. Ich denke jetzt nicht an körperliche Qualen, wo dann das Blut fließt. Aber zum Beispiel das Fasten. Herr Thies hat es ja gesagt, wir stehen schon, jetzt blicken schon auf Ostern hin und wenn wir auf Ostern zugehen, kommen ja davor die 7 Wochen ohne diese Fastenzeit. Und das ist im Grunde genommen etwas Gutes, weil wir unserem Körper damit ja auch mal etwas Gutes tun. Eine Übung, die uns auch mal die Welt von der anderen Seite kennenlernen lässt. Wenn man mal selber nichts isst oder wenig isst oder tatsächlich einen Hunger hat, dann kann man mitleiden mit den Menschen, die hungern auf dieser Welt. Und man konzentriert sich auf das Wesentliche. Also es gibt schon durchaus auch gute asketische Übungen, aber man kann es eben auch auf der anderen Seite übertreiben. Was aber, glaube ich, bei diesem unserem heutigen Predigtabschnitt eine Rolle spielt, ist, dass der Paulus Menschen im Blick hat, die ja es eben vielleicht auch etwas übertreiben mit ihrem Ehrgeiz, diesen Verzicht auch, den sie üben, die so ihre Ansichten, ich tue das, weil ich ein guter Sportler werden will, so vor sich hertragen wie ein Banner, schaut her. Ich bin der gute Sportsmann. Und das gibt es auch in anderen Bereichen, dass Leute ihre Meinung wie so ein Banner vor sich hertragen und sagen, alle müssen so denken wie ich. Ob das jetzt im politischen Sinn ist, ob das Vegetarier sind, ob das friedensbewegte Menschen sind, ob das Umweltaktivisten sind oder irgendwelche anderen Ideologien, ja, und auch, ob das bestimmte Christen sind. die ihre Meinung so vor sich hertragen und sagen, alle müssen so glauben, wie ich das tue, weil ich die Wahrheit und die Weisheit erkannt habe. Und man sieht diesen Leuten aber auf der anderen Seite deutlich an, dass sie schwer tragen an dem, was sie da machen. Ja, und in gewissem Sinn soll man es ja vielleicht auch sehen, dass es nicht leicht ist, ein guter Christ zu sein. Man muss da immer missionarisch auftreten und jedes Gespräch, das nicht mit den Worten, aber auch du brauchst Jesus, endet, war kein gutes Gespräch. Alle müssen so sein wie ich. Das ist ja wohl das Mindeste. Aber liebe Gemeinde, ich glaube, wer so auftritt, der hat erstens was nicht richtig verstanden und zweitens steckt da eine ganze Menge Selbstliebe drin. Es geht für solche Menschen scheinbar nur um die Sache, also um diese Ideologie, die man sich zu eigen gemacht hat und auch um sich selbst. Man will sich selber in den Mittelpunkt stellen und die Sache wird dafür benutzt. Und damit tun sie der Sache, und jetzt in unserem Fall der Sache Jesu, keinen guten Dienst. In meiner Jugend gab es ein Lied, die Sache Jesu braucht Begeisterte. Das ist sicher richtig. Aber da steckt eben auch das Wort Geist drin. Und der Geist Gottes ist es, der uns dann eben auch in solchen Dingen leitet und führen soll. Und nicht irgendwelche Ideologien, die man sich zurechtgelegt hat, irgendwelche Redewendungen oder irgendwelche eigenen Übungen. Und das kann dadurch eben, und das muss dadurch eben in jeder Gelegenheit immer wieder neu hinterfragt und überprüft werden. Guter Geist, Jesus Christus, was soll ich jetzt in dieser Situation diesem oder jenem sagen? Wie soll ich mich hier oder da verhandeln? Was würdest du tun jetzt an meiner Stelle? Ich möchte das mit einer kleinen Geschichte illustrieren. Da war einmal ein frommer Mann und der wollte schon in diesem Leben in den Himmel kommen. Und darum bemühte er sich ständig in den Werken der Frömmigkeit und Selbstverleugnung. So stieg er auf der Stufenleiter der Vollkommenheit immer höher empor, bis er eines Tages mit seinem Haupte in den Himmel ragte. Aber er war enttäuscht, als er in den Himmel blickte, denn dort war alles dunkel. Dort war es leer und kalt, denn Gott lag auf Erden in einer Krippe. Sie werden es nicht glauben, diese Geschichte hat Martin Luther erzählt. Der wusste, Gott ist so klein geworden und kam zu uns als schwaches Menschenkind in eine Krippe auf diese Welt. Gott ist zu uns gekommen als hilfloses kleines Kind und all unsere Anstrengungen, dort in den Himmel zu kommen und die ganzen Selbstverleugnung, das bringt alles nichts, weil er schon längst bei uns ist, als dieses kleine, schwache Kind. Weil Gott uns in dem hilflosen Wesen begegnet, die uns auch heutzutage oft noch über den Weg laufen. Und so will uns diese Predigt heute Morgen sagen, es geht beim Christentum nicht darum, gut zu sein, gut zu werden, um besondere Leistungen, Anstrengungen zu unternehmen, um immer besser zu werden, um immer heiliger zu werden, sondern es geht darum, dass wir erkennen, wenn wir uns schon anstrengen, dann doch wenigstens für die richtige Sache, dass wir Zuwendung zu den Schwachen üben sollen zum Beispiel, und das dürfte uns eigentlich nicht zu schwer fallen. Also wenn Paulus so redet, was will er uns damit sagen? Was bedeutet es, dass er meint, man muss dazu seinen Körper stählen, sich mit der Faust ins Gesicht schlagen beispielsweise, seinen Leib quälen, zurüsten? Da denken wir gleich auch an das Bild, was viele von uns ganz selbstverständlich und auch ganz natürlich und auch völlig in Ordnung machen, wenn sie regelmäßig joggen gehen oder ins Sportstudio. Und der Lateiner sagt, mens sana in corpore sana, also ein guter, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. weil sie nämlich was begriffen haben, diese Menschen, die das tun. Ich tue da was, das jetzt sicherlich auch anstrengend ist, aber es dient eben einem guten Zweck, dass ich gesund bleibe oder gesund werde. Und ich rede nicht nur darüber und sage, dass es wäre gut, das mal zu machen oder ich müsste einmal das machen, sondern ich lebe das auch durch mein Vorbild. Und das ist dann nicht so wie ein dicker und fetter Arzt, der seinen Patienten sagt, sie sind viel zu dick, sie müssten mal abnehmen und eine Diät empfiehlt. Das ist unglaubwürdig. Eine zweite Geschichte kann das vielleicht noch ein bisschen illustrieren. Heutzutage hat man ja im Berufsleben eigentlich immer mit Computerprogrammen zu tun. Man kommt ja kaum noch ohne aus. Ich selbst benutze auch eins. Und das ist so, dass da jedes Jahr ein Update herauskommt. Und ich habe mich da so ganz gut in das Programm eingearbeitet, aber ich brauche das immer nur einmal. Das hat was mit der Steuererklärung zu tun. Einmal im Jahr macht man das dann. Und was ich damit machen musste und machen konnte, das habe ich ganz gut drauf gehabt. Aber dann kam eben eines Tages eine neue Version dieses Programms heraus. Und das war nun völlig anders. Hatte ein völlig anderes Design. Die Farben waren anders, die Knöpfe waren anders, die Beschriftungen waren anders. Und nichts funktionierte mehr für mich, weil ich es nicht verstanden habe. Ich habe die Logik des neuen Programms überhaupt nicht kapiert. Aber ich musste damit jetzt arbeiten, weil man hat ja Termine und Fristen. Die Steuererklärung muss irgendwann abgegeben sein. Also musste ich damit arbeiten und ich wollte das ja auch. Und ich habe mich dann eben auch dafür interessiert, weil das eben fertig werden musste. Und dann quält man sich durchs Handbuch und dann googelt man und dann fragt man Leute, die das vielleicht schon haben oder ruft dann bei der Hotline an. Und so nach und nach habe ich dann diese neue Logik verstanden. Und dann konnte ich auch damit arbeiten und die Steuererklärung pünktlich abgeben. Und dann war ich froh und glücklich darüber, über diese Anstrengung. Und in diesem Moment, oder was ich mit diesem Beispiel sagen will, ist, da war ich wie ein Getriebener. Ich war angetrieben, ich war vorwärts getrieben, weil ich eben ein Ziel hatte. Und diese ganzen Anstrengungen, die hat mir niemand befehlen müssen, die hat mir niemand aufdrücken müssen, sondern ich wollte das selbst. Ich brauchte das, ich musste das tun und es war mir wichtig, das zu tun. Und ich glaube, das ist das, was Paulus meint. Wenn ihr dieses Ziel vor Augen habt, das Leben mit Christus, schon hier und jetzt, dann strengt euch an, weil das ein gutes Ziel ist. Im Laufen mit der Begrenzung auf das Wesentliche, das Ziel im Blick nehmen, das konzentriert uns. Und wenn uns das gelingt und wir das Ziel Jesus Christus vor Augen haben, dann fällt uns das Laufen auch nicht besonders schwer, weil wir ja dieses Ziel erreichen wollen. In manchen Bibeln ist dieser Predigtabschnitt überschrieben mit "Alles für die gute Nachricht", so sagt es Paulus. Weil Paulus möglichst viele Menschen erreichen will und ihnen von der Liebe Gottes erzählen will. Und weil er weiß, dass er nur dann glaubwürdig ist, wenn er eben glaubwürdig lebt. Und darum möchte er als glaubwürdiger Vertreter seiner Botschaft auftreten, damit man sie ihm auch abnimmt und nicht wie der übergewichtige Arzt, der seinen Patienten eine Diät empfiehlt. Und er geht sogar noch weiter. Er tritt Griechen gegenüber wie ein Grieche auf. Er redet und argumentiert wie ein Grieche. Und Juden gegenüber tritt er wie ein Jude auf. Und Schwachen im Glauben gegenüber tritt er wie ein Schwacher auf. Und Starken wie ein Starker, weil er die Leute verstehen will, denen er gegenübertritt, damit er weiß, wie er ihnen das, was er zu sagen hat, sagen kann. Er will sie sozusagen da abholen, wo sie sind. Und das bedeutet eben, dass er sie zunächst auch einmal verstehen muss, so wie ich dieses Programm neu lernen und verstehen musste. Und das heißt dann eben nicht einfach das Evangelium verkünden und die Leute damit zutexten, sondern es bedeutet, dass man da auch eben einmal hinhören muss und zuhören muss und die Leute wahrnehmen muss, was sie konkret brauchen. Und manchmal sind Taten viel besser als 100 Worte. Ich weiß nicht, wie der Paulus so angesehen wurde, ob der zu Überheblichkeit und zum Hochmut oder zur Selbstdarstellung neigte und er deshalb sein Gesicht oder seinen Mund mit der Faust bearbeiten musste, damit er ihn erstmal hielt. Damit er erstmal die Klappe hielt, sich zurückhielt, damit er erstmal zuhören konnte und nicht immer nur selber redet, weil er ja sicher auch ein sehr schlauer und gebildeter Mensch war. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wir auf jeden Fall, wenn ich den anderen wirklich verstehen will, dem erstmal zuhören muss. Gründlich zuhören muss. Und dann muss man natürlich auch den eigenen Mund halten und nicht gleich auf alles schon eine Antwort haben. Sondern offen sein für den anderen. Und auch nicht das, was der andere sagt, nur so als Stichwort für eigene Geschichten und eigene und Selbstdarstellung verwenden. Sondern nur, wenn ich begriffen habe, was und wie ein anderer denkt, dann kann ich dem auch was sagen. Wirklich zuhören. Wie eine Mutter ihrem Sohn zuhört, wenn er plötzlich angerannt kommt. Ja? Auf die Situation eingehen und aufpassen. Das ist wichtig. Und das ist schwere Arbeit. Zuhören ist auch Arbeit. Aber wenn wir das tun und dann auch unseren Glauben angemessen und ja durchaus auch offensiv vertreten und glaubwürdig, das könnte es dann sein, was Paulus uns mit der heutigen Geschichte sagen will. Und ich glaube, dem Paulus ging es darum, dass wir begreifen, wie wichtig unser Handeln und unser Leben ist, auf der einen Seite, um unsere Botschaft auf der anderen Seite zu unterstreichen. Dass all unser Nachdenken, unser Grübeln, unser Predigt schreiben und Predigt hören und über den Glauben reden, dass das alles, was da so in der Theorie geschieht, dass das auch im Mühen und Schaffen in der Praxis passt. Dass es zusammenpasst und übereinstimmt. Und darum sagt er, lauft so, dass ihr den Siegespreis empfangt. Kämpft mit der Faust und schlagt nicht nur in die Luft. Also macht keine Scheinaktion, sondern seid echt bei allem, was ihr tut. Und wenn ihr euch schon müht und anstrengen wollt, dann wenigstens in den Dingen, die wirklich wichtig sind, in denen nämlich die Zukunft und die Ewigkeit auf dem Spiel steht, indem ihr euch zu eurem Ziel Jesus Christus hin bewegt und lauft. Und dabei dürft ihr aber wissen, dass all eure Anstrengung keine großen Mühen verursacht, weil uns doch schon alles geschenkt ist. Und wenn wir uns mühen und anstrengen und meinen, damit erreichen wir den Himmel, dann finden wir den Himmel leer und dunkel vor, weil Gott schon längst mitten unter uns ist. Gott gehört die Welt und sie ist sein Eigen. So haben wir es eben gesungen. Und das zu erkennen und zu beherzigen und so zu leben, so zu predigen, dass man anderen nicht unglaubwürdig gegenübertritt, sondern mit unserem Leben überzeugt, dass ist die Botschaft von heute Morgen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.